Jetzt folgt die Predigt über den Psalm, den wir gelesen haben, Psalm 124. Ja, über Psalmen predigen mag ich sowieso. Aber heute, am Sonntag, nach dem 31. Oktober, möchte ich Martin Luthers Erklärung folgen. Ich weiß, Luthers Erklärung von Psalm 124 ist sicherlich so bekannt wie jene von Psalm 46. Dann das war der Psalm, der ihn zum Lied Ein feste Burg inspirierte. Aber, es ist interessant, Luther hat sich dreimal sehr intensief mit Psalm 124 beschäftigt. Is bekend schon in zijn allereerste voorlezingen als professor in Wittenberg. Zo tussen 1513 en 1516. En später keert het zu ihm terug. In twee weiteren schriften in de jaren 1531 en 1533. Nun, wir mögen predigten die relevant haben, oder? Ja. Bitte eine Predigt für heute. Das ruft immer die Gemeinde. Luther wollte das auch. Und ich finde das faszinierend, wie direkt Luther den Psalm auf die Situation von hier und jetzt anwendet. Ein Beispiel haben wir schon in dem Lied Ein feste Burg. Ist sehr markant, hè? Ist ein Psalm im Alten Testament. Aber jedes Mal in diesem Psalm ergänzt Luther das Wort Herr mit Jesu Christ. Wir haben es am Donnerstag wieder gesungen. Fragst du, wer da ist? Er heißt Jesu Christ. Ah, und dann spürt man sofort, wie Luther das Alte Testament liest. Warum, so meint er, kann das nur Jesus Christus sein? Na klar, das Alte Testament beschreibt von Anfang an die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und das macht für Luther alle Psalmen zu einem Teil der Kirchengeschichte. Auch von der Kirche der Reformation. Aber wie können Israel und die Kirche miteinander verbunden werden? Zunächst natürlich chronologisch, denn sie befinden sich in einer horizontalen Zeitlinie. Abraham, Moses, David, dann die christliche Kirche. Aber Moment mal, sagst du. Das eine kommt nach dem anderen, könnte denn noch ein Zufall sein, oder? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Ja. Das Volk Israel und die Kirche, auch die Kirche zur Zeit Luthers, beide sind Teil der gleichen Geschichte, Teil der Geschichte Gottes und seines Volkes. Und sie sind es, weil sie immer vertikaal mit Gott verbunden sein. Wenn wir die Bibel lesen, wie geht gut mit Gott mit seinen Kindern um? Immer. Abraham, Moses, David, Jesus, Paulus, Luther. Das ist eine Verbindung, Gott selbst hat sie gemacht. Personen im Alten Testament, Ereignisse im Alten Testament für Luther, beziehen sie sich immer auf Christus und seine Kirche. Siehst du? Deshalb, Luther ganz selbstverständlich, deshalb ist Christus als Herr seiner Kirche wirklich das Zentrum der Geschichte. Das Mitte der Geschichte. Vor allem von Psalmen, die eine Geschichte erzählen. Und das Zentrum auch ist Christus, der Psalm. Lass das bitte einen Moment auf dich wirken. Ist sehr aufschlussreich fürs Bibellesen, dass für Luther Christus das Zentrum auch der Psalmen ist. Ist übrigens kein Grund, sich deshalb nur aufs Neue Testament zu stützen. Ganz im Gegenteil, ist ein Grund, sich darin zu vertiefen. Mit Christus im Zentrum bekommt das Alte Testament den ihm gebührenden Platz für uns als Christen, nämlich in het centrum unseres Glaubens. Achtung, Achtung, dat is keine Geringschätzung der Juden. die das, was für uns das Alte Testament ist, ihre Bibel nennen. Es ist einfach Luthers Antwort auf die uralte Frage, wie wir als Christen das Alte Testament lesen und ernst nehmen können. Nämlich in diesem Glauben, der darin besungene Messias ist Jesus. En es um der König geht, der ewige König, der Prophet, der höchste Prophet, der hohe Priester, immer Jesus, der Messias. Das ist die Grundlage. Darauf ruht Luthers Auslegung vom Psalm 124. Ich nenne ein paar wichtige Punkte aus dieser Erklärung. Im ersten Vers heißt es, wäre der Herr nicht bei uns gewesen, so sage Israel. Und Luther erklärt, was dieses sagen bedeutet. Sagen heißt bekennen. Darum geht es für Israel. Bekennen, bezeugen. Bezeugen ist eine besondere Form des Sprechens. Nicht nachplappen, ein bisschen reden mit dem Mund, sondern Zeugnis ablegen. Aus der eigenen Erfahrung sprechen. Und erleben bedeutet für Luther, es selbst zu erleben. Die gnadenvolle Begegnung mit Gott. Kennt ihr das? Hast du Gott in Gnaden begegnet? Ja, fragt jemand, kann ich das selbst ervaren? Das persönlich durchleben? Ja, du kannst. Und wie das möglich ist, dass Israel, dass die Kirche van ihrem Herrn zeugen kann, dat wird im selben Vers erklärt. Nämlich, weil der Herr bei uns ist. In uns sogar. Durch seinem Heiligen Geist. Oder, wie Luther klarstellt, weil der Herr durch den Glauben in uns woont. Durch den Glauben. Sola fide. Allein durch den Glauben. Ist mir so aufgefallen, der goldene Faden, Luther, vor 500 Jahren hat hij ihn wieder entdeckt. Es geht persönliches Vertrauen. Ich glaube nicht so sehr, weil die Kirche glaubt, ich glaube persönlich. Natürlich, die Kirche hilft mir dabei. Aber ich persönlich, das ist mein fester Halt. Mein Vertrauen, nichts anders. Darum geht's. Und deshalb hat eine reformierte Kirche auch immer diese Reihenfolge. Zuerst erhalten wir Unterricht, das geht schon mit den Kindern zu Hause. Dann kommt der Katechismus. Später durch Predigten und. Aber das alles dir zu helfen, dir den Glauben persönlich zu eigen zu machen. Dich auf ein offenes Bekenntnis vorzubereiten. Ich glaube an Jesus als mein Retter. Und dann wirst du zum Abendmahl zugelassen. Ich sage mal so, den Glaubensakt beim Abendmahl, wir gehen nach vorn, wir gehen zum Tisch, den Glaubensakt geht das Glaubenswort voraus. Das ist, glaube ich, richtig so. Sonst wird die ganze Feier getragen von einer Annahme. Was meine ich damit mit Annahme? Nou, so wie nimmt er das Brot? Trinkt sie vom Wein? Oh ja, dann werden sie wohl geloven. Sag mir, is es nicht viel besser, vor dem Abendmahl ein klares Bekenntnis zu sprechen? Unser Glaube ist kein Pantomimenspiel. Was sagt der Apostel? Ich habe geglaubt und deshalb habe ich gesprochen. Darum gibt es bei uns diese Reihenfolge. Zuerst ein öffentliches Bekenntnis und dann teilnehmen. Wer das auch machen will, kann mich gerne fragen. Zweiter Punkt. Wäre der Herr nicht bei uns gewesen, als sich die Menschen gegen uns wandten? Wäre der Herr nicht bei uns gewesen, hätten sie uns lebendig verschlungen. Aber wir sind diese Menschen, die sich gegen uns gewendet haben. Genau, sagt Luther. Du sagtest, Das sind ja Menschen. Menschen, keine Götter. Menschen, die zwischen Christus und uns eindringen. Menschen, die uns immer hindern, uns daran hindern, uns aan ihn zu klammen. Gegner Israels. Gegner der Kirche. Luther nennt sie Tyrannen und Wüterichen, giftige Lästerer und Verleumder. Genau die Beschreibungen, die er oft verwendet für den Papst, die Pfaffen und Schwärmer, also für Mönche und auch für den Radikalen in der Reformation, die Täufer, die Spiritualisten. Und liest man so einen Psalm, so schaut man eigentlich in einen Spiegel. Der Spiegel der Auseinandersetzungen, die Luther tagtäglich erlebte. Man sieht, wer damals seine Gegner waren. Spürt ihr das davon? Von diesem Kampf der Gegner und Gottes Volk? Seine Kirche? Und in diesem Kampf geht es zwischen Glauben und Unglauben. Der Zorn dieser Widersacher entzündete sich nicht nur gegen uns, wie der Psalm sagt, sondern, so fügt Luther hinzu, gegen den Glauben. Unser Glauben wird bekämpft. Und diese Zorn war so mächtig, wenn Gott nicht mit uns gewesen wäre, das Wasser überwältigt hätte uns. Und dann gibt Luther verschiedene Beschreibungen fürs Wasser. Er nennt zum Beispiel Überschwemmung durch Verzweiflung. Oder ein wütender, unerträglicher Gedankenstrom. Ein Gedankenstrom. Mich schaudert es, wenn ich an die Morde und Selbstmorde der letzten Woche denk. Was war da los in seinem Kopf? Dass du so in die Enge getrieben bist, so gefangen in Wut oder in der Depression, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Oh, dachte ich, wenn er doch nur die Psalmen gekannt hatte. Meine Lieben, nimm lieber einen Psalm als eine Pistole. Nein, ich rede nicht über die Toten, sondern zu dir, zu den Lebenden. Habt ihr Feinde? Na klar. Sowieso den Teufel. Und die Welt. Und was ist mit den Schwächen in dir selbst? Wie würgend kunnen ze zijn, oder? Und um die Macht und den Zorn dieser Gegner ein bisschen mehr zu fühlen, vergleicht Luther sie mit der Kraft des Elbwassers. De Elbe, den Fluss, die direkt an Wittenberg vorbeifloss, wo Luther lebte. Er schreibt, jeder weiß, dass Feuer schrecklich ist. Jeder weiß, dass Feuer schrecklich ist. Denk nur an die Waldbrände in Kalifornien. Aber viel schrecklicher ist ein Fluss, der über die Ufer tritt und so ungestüm ist, von keiner Macht kann er eingedämmt werden. Genauso heftig und wild ist die Wut von den Feinden der Kirche, mit keiner menschlichen Kraft zu bändigen. Und um das Bild noch plastischer zu machen, zieht Luther die Wasser des Psalms nah an seine Zuhörer heran, wenn er schreibt, ich zitiere, denn was ist die Kirche anders als ein Schifflein, das am Ufer angebunden ist, welche durch das Ungestüm des Wassers hinweg gerissen wird. So ist heutzutage die Kirche im Vergleich zu ihren Gegnern. Wir sind wie ein Sträuchlein, welches von ungefähr aufgeschossen ist und gar wenig festen Halt hat. Er ist aber wie die Elbe, welche aus ihren Ufern tritt und mit großem Ungestüm alles weit und breit niederwirft. Zitat Ende. Könnt ihr das vor euch sehen? Mit jetzt den Bildern von der Flutkatastrophe in Spanien und in September noch bei uns in Niederösterreich und Wien? Und ich erinnere mich, als ich vor 3 Jahren Hallein und Salzburg besuchte, Eine Woche später, als ich wieder zu Hause war, in der Tagesschau, was sah ich? Bilder aus Hallein, auf denen ich genau die Straße wieder erkannte, wo ich 7 Tage zuvor auf einer Terrasse saß. Wo das Wasser plötzlich alles mit sich riss. Und jetzt wieder die Bilder aus Spanien. Und dann habe ich mit einem Schock festgestellt, den Vergleich, den Luther hier anstellt, den macht er nicht umsonst. Hat mich interessiert. Ein bisschen recherchieren, habe ich gedacht. War aber nicht nötig, denn die Deutschen machen alles gründlich. Es gibt eine Datenbank in Heidelberg, die alle Klimadaten in Deutschland sammelt, aus den letzten 1000 Jahren. Kann man so abfragen. Ganz einfach. Und wenn man das macht, dann merkt man, Luther bezieht sich tatsächlich auf Überschwemmungen, die er erlebt hat. Denn was ergibt sich? Verglichen mit der Zeit nach ihm, 1600 bis 1800, traten in seiner Zeit extrem häufig Hochwasser auf. Mit drastischen Folgen für Wittenberg. In dieser Datenbank werden Hochwasser für die Jahre 1501, 1515, 1521, 24, 29 und 32 erwähnt. Aha. Im selben Jahr, in dem Luther an seiner Auslegung van Psalm 124 arbeitete, 1531, trat auch die Elbe über ihre Ufer. Die Folgen dieses Hochwassers waren spürbar und sichtbar. Und auch die Flut van 1524 hatte für Wittenberg katastrophale Folgen. Menschen kamen ums Leben. Gebäude und Brücken wurden beschädigt. Ganze Dörfer und Städte wurden isoliert. Wir werden heute sagen, die ganze Infrastruktur war zerstört. Und die Auswirkungen blieben noch sehr lange sichtbar. Felder, Wiesen, Weinberge, alles kaputt. Mit all den damit verbundenen Ernährungsproblemen. En wie vinden dat in Luthers brieven? Het is interessant, hè? Ik neem mijn moeder een beispiel. Dan erzählt er, seit Monaten gibt's fast kein Obst meer auf den Markt. Monatenlang, kein Obst. Vitaminen, Gesundheit. Verstehst du? Und diese Probleme konnte man damals nicht 1, 2, 3 lösen. Das muss ich nicht erklären, oder? Bedenke mal, zu Luthers Zeit war Hilfsarbeit, so wie es Gott sei Dank heute haben, einfach unmöglich. Wenn man einen Hubschrauber sieht und das alles, das gab es gar nicht. Also Luther hätte sich kein besseres Beispiel ausdenken können, um seine Zuhörer zu verdeutlichen, wie sie sich die drohenden Wasser vom Psalm 124 vorstellen sollten. Jeder wusste, was er meinte. Jeder hatte seine eigenen Erinnerungen noch an die Katastrophe, die das Hochwasser verursacht hatte. Jeder verstand auch die Frage, die Luther dann stellt. Nämlich, wie können wir uns hier mit unseren Kräften erhalten oder schützen? Das war gar keine theoretische Frage. Denn die Bedrohung durch die Elbe würde auch in Zukunft bestehen bleiben. Ebenso wie die Bedrohung durch seine Gegner. Und die einzige Antwort, die Luther damals wusste, die einzige Antwort ist auch heute noch, es muss daher gelernt werden, dass wir uns mit dem Glauben aufs Wort werfen. Denn unser Sieg ist nichts anders als der Glaube. Das soll unsere Zuversicht sein und der Inbegriff unserer Hilfe, dass Gott unser Verteidiger ist, damit die Flüsse und reichenden Ströme nicht wegführen. Hört ihr das? Hochinteressant. Luther sieht die Wasser der Elbe als etwas, das von Gott überwunden werden kann. Das war wirklich Reformation, weißt du? Damit hebt zich Luther van de Tradition af, de Tradition des Mittelalters, die Fluten und Hochwasser als Strafe ansahen. Een Strafe van Gott für die Sünden der Menschen. He, daarom gibt es auch im Mittelalter eine ganz große Tradition von Wasserpredigten. Für Luther aber ist Gott derjenige, der uns rettet vor dem stürmischen, gefährlichen Hochwasser. Genau wie es in Vers 6 heißt. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht überlassen hat zum Raub in ihre Zähne. Und Luther sagt in seiner Erklärung, dass Christus uns nicht ihnen überlassen hat, sondern dass er uns ihnen preisgegeben hat. Zur Prüfung. Ein feines Unterschied. Nicht überlassen, aber preisgegeben. Der Angriff ihrer Zähne führte zwar nicht zum Verdauen, dennoch zum Beißen. Israel hat die Gefahr tatsächlich geschmeckt, auch die Kirche hat es erfahren, was Luther dann ganz klar macht. Nur eine Kirche, die diese Prüfung, diese Anfechtung wirklich erlebt hat. Nur eine solche Kirche kann von ihrem Herrn und Heiland reden, im Sinne von Zeugnis geben, bekennen, wie in Vers 1. Deshalb kann sie auch in Vers 8 sagen, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und diese Hilfe von Gott besteht nicht aus einem Schwert, nicht in weltlicher Macht, sondern im Glauben. Der Glaube an den, der zwar Himmel und Erde gemacht hat. Sogar Himmel und Erde. Aber liebe Martin Luther, siehst du das dann immer? Herr Dr. Luther, fühlst du das immer? Oh Mann. Und dann kommt die Spannung, die Luther immer festhält. Jetzt, sagt er, jetzt haben wir nur den Namen des Herrn. Aber in der Zukunft wird er sich uns voll offenbaren. Aus dem Glauben leben, das bedeutet sich an seinen Namen klammern. Aber in seinen Namen ist der Herr jetzt so präsent. Hier und jetzt. Was denkst du, warum lese ich Luther so gerne? Warum finde ich seine Ausführungen auch nach 500 Jahren immer wieder faszinierend? Vor allem, weil er so einen Psalm ganz konkret in seine Zeit stellt. Und wenn ich seine Erklärungen lese, kommt der Psalm auch deutlich in unsere Zeit. Und kann auch mich trösten. Ja, Trost. Und Freude über diesen Trost. Das ist für mich das Wesentliche an diesem Psalm. Das ist, denke ich, warum die Hugenotten ihn immer gesungen haben. Warum Calvin ihn immer wieder ausgelegt hat. Denn das ist unvermeidlich. Jeder von uns hat seine eigene Elbe. Das Gefühl manchmal völlig überwältigt zu sein. Von alle möglichen Widerständen, von alle möglichen Anfechtungen. Das kann in dir selbst stecken. Das kann kommen durch schwierige Situationen, die du erlebst, in der Familie, im Haus, im eigenen Haus, durch Krankheit, durch Schuldgefühle und auch durch, es war 1 und 2 November, durch die Erfahrung vom Tod. Was auch immer. Es kann dich überwältigen. Die hohe Wellen, die über dich kommen. Und uns selbst retten können wir nicht. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Und Mann, oh Mann, was für eine Hoffnung gibt es denn? Ich weiß nicht, mit was für Gedanken du heute hier gekommen bist. Das soll wirklich wel ein bisschen unterschiedlich sein. Und auch nicht, wie du zu Hause zuhörst. Aber du kannst mit den Worten des Psalms, aus dem Netz der Vogelfänger entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind entkommen. Sicher, du kannst und darfst das immer wieder erleben. Und darum beginnen wir unsere Gottesdienste immer wieder mit Worten aus diesem Psalm. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich finde das immer ein bedeutender Moment. Eine Bekräftigung der Hilfe, die wir bereits erfahren haben. Und auch ein Trost für alle, die in diesem Moment Hilfe brauchen. Gott rettet sein Volk aus den gefährlichsten Fluten. So war es in den Psalmen. Oma, so war es zur Zeiten Jesu. So war es zu Luthers Zeiten. Und vertraue darauf, er ist auch für dir so. Er ist auch für uns so. Hier und jetzt. Amen.